Mein heutiger Gast kommt aus dem südlichsten Zipfel von Deutschland, nämlich aus dem Allgäu. Und dort ist er sehr aktiv, um das Genre Streetfotografie bekannt zu machen. Er engagiert sich zum Beispiel bei der VHS und gibt Kurse über das Thema Streetfotografie. Er ist in Fotoclubs und druckt zu Hause sogar selber. Ich unterhalte mich also mit Florian Pötzel, über seine Leidenschaft der Streetfotografie, wie er dazu gekommen ist und was ihn antreibt. Und dazu wünsche ich, wie immer, gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost, der Streetfotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Flo, herzlich willkommen im Unpost Podcast.
Ja, hallo Wolfgang, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Das freut mich sehr, dass ich auch ein Teil von dir sein darf.
Das freut mich auch sehr, lieber Flo. Wo befindest du dich heute?
Ja, ich sitze hier im schönen Allgäu in Durach. Das kennt kein Mensch, aber in der Nähe von Kempten. Und die meisten werden es kennen, irgendwo so 30 Kilometer von Oberstdorf weg. Das kennt man dann noch so aus dem Sport, aus den Medien. Ja, und in meinem Büro hier, das ist mein kleines Büro mit Druckerwerkstatt und so weiter. Und ja.
Das Allgäu ist, sagen wir mal, weil du eben sagst, dass viele kennen es vom Sport oder auch natürlich als Urlaubsziel. Ja, das heißt, viele fahren dorthin in Urlaub, wo du wohnst. Ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon einige Zeit, zumindest so über Instagram und durch die Meet and Streets und sonst was. Und ganz am Anfang habe ich mir deine Telefonnummer eingespeichert und habe Flo in Klammern Allgäu. So habe ich mir das gemerkt. Aber nicht nur spannend ist ja, wo du jetzt bist, sondern noch spannender ist, wo du gerade herkommst.
Ach so, ja, da, gut informiert, Wolfgang. Ja, heute ist die Stimme schon 3 Stunden gelaufen. Mhm. Ich habe heute meinen ersten VHS-Fotokurs abgehalten an der VHS in Kempten. Und es war total spannend für mich, mal als Dozent vor den Leuten zu stehen und mein Wissen zu transferieren. Mhm. Ja, aber noch viel spannender wird es dann in ein paar Wochen, weil da machen wir dann einen Vortrag über Streetfotografie. Mhm. Und das ist dann eine ganz spannende Runde. Ja, das, was ich heute gemacht habe, war so ein Grundkurs Fotografie, so ganz klassisch Blende, ISO, Zeit. Natürlich ein bisschen gespickt mit meinen Fotos. Und ich glaube, die Teilnehmer waren ganz zufrieden, so vom Feedback her. Und ja, das hat mich sehr gefreut, weil die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, uns ist ein Fotograf ausgefallen. Und magst du nicht, du könntest doch und so weiter, so der Klassiker. Und dann habe ich aber gesagt bei dem ersten Bewerbungsgespräch, hey, ich bin eigentlich Streetfotograf und hätte da einen Vortrag in petto. Und da waren die so begeistert, dass ich den quasi an der Kunsthochschule 2-mal halten darf.
Das ist jetzt wann dann in?
Also einmal am 15. November und dann im Januar nochmal.
Ja, cool. Und den kann man, das ist über die VHS, ne? Oder Kunsthochschule?
Also die Kunsthochschule gehört zur VHS in Kempten.
Ah, okay.
Und genau, das ist einfach im Rahmen, das ist ein anderes Programm, wo man das dann sehen kann. Mhm. Und ja, genau. Aber im Prinzip läuft das alles unter dem Decknamen VHS.
Okay, das heißt, über die Website der VHS kann man da jetzt auch den Platz buchen.
Ganz genau, so sieht es aus.
Wie viel Teilnehmer können da teilnehmen?
Ja, das wird ganz spannend. Das sind 20 Teilnehmer maximal. Mhm. Das ist so ein kleiner Vortragsraum. Und ja, da lasse ich mich mal überraschen. Tatsächlich habe ich den Vortrag in der Kurzform schon 2-mal gehalten. Dieses Jahr am Burnout Festival. Wir haben einmal im Jahr im Mai ein ganz tolles Künstlerfestival hier in Kempten. Und da hat die 2-mal 100 Zuhörer. Und dann habe ich gedacht, den können wir mal aufbohren, den Vortrag, so ja, ein bisschen mehr Input und dann raus aus den 20 Minuten in einen 1,5 Stunden Vortrag mit Spannungsbogen und ja, schauen wir mal.
Ja, sehr schön. Wenn das nicht so weit wäre, ich wäre dabei. aber vielleicht gibt es ja dann noch irgendwie eine Video- oder eine Tonaufnahme davon mal.
Mal schauen.
das ist ein reiner Vortrag, also reiner Vortrag insofern, dass du in einem Raum bist oder geht ihr dann auch irgendwann mal raus oder wie ist das geplant?
Also das, ja genau, das läuft also als reiner Speaker-Vortrag, sagen wir mal. Und ja, es ist angekündigt mit digitalem Ausstellungsrundgang. Das heißt also wirklich, ich habe einzelne Bilder, zu denen ich dann eben die Geschichten und die Entstehung dazu erzähle. Vorher gibt es ein bisschen so, ja, so ein Viertel vorher, ein bisschen so Einführung in das Thema, was ist Streetfotografie, wo kommt es her? Weil tatsächlich, da kommen wir wieder aufs Allgäu zu sprechen, hier kennt man Streetfotografie nicht. Das ist immer so, wenn man in der Großstadt ist, ja, okay, aber hier auf dem Land, wenn man sich dann vorstellt mal als Streetfotograf, dann heißt es, ja, was ist denn das?
Ja, das glaube ich. Da ist natürlich die Berührung, wie du sagst, in der großen Stadt eine ganz andere dazu als jetzt im Allgäu. Das war auch schon mal sowas, mich gefragt habe, wie kommt man im Allgäu zur Streetfotografie?
Ja, tatsächlich gibt es da eine lustige Geschichte, wie schon öfters in deinem Podcast gehört. Gibt es da eine Person, die schon länger zurückliegt? Ich traue mich, ihn einfach mal auszusprechen, den Thomas Leuthardt. Der hatte tatsächlich 2017 bei uns einen im Oberstdorf, also im Rahmen vom Oberstdorfer Fotogipfel, das ist so das Pendant zu Zingst, quasi der südlichste Fotogipfel, den es so gibt. Der hat auch immer relativ viel Besucher, tolle Ausstellungen und da gibt es eben ein Workshop-Programm. Und dort war ich ganz verdutzt, dass Thomas einen Street-Workshop angeboten hat. Witzigerweise war der eben nicht ausgebucht. Landschaftsfotografie, ja, und Bergfotografie und was alles. Und ja, und ich bin schier ausgerastet, ja. Das war natürlich super. Und tatsächlich war ich der einzige Teilnehmer, der sich mit dem Bereich beschäftigt hat. Die anderen haben den gebucht, weil er halt noch frei war. Alles andere war ausgebucht und okay. Das war dann schon spannend.
Wie viele Teilnehmer war da?
Wir waren 10 Teilnehmer.
Ah ja, doch.
Okay. Ja, und das Traurige und Lustige zugleich, ja, irgendwie so an der Geschichte war, die Teilnehmer, ja, es waren halt 9 Leute, die haben gesagt, ja, ich buche das halb mal, ist noch frei. Und dann ging es zum Fotografieren raus und dann gab es halt da auch, ja, kühles Bier und so und das haben die anderen dann bevorzugt und ich war dann mit Thomas allein.
Und er hat mir dann auch Vorteile hat.
Ja. Das war super, ja.
Einzelcoaching.
Ja, Einzelcoaching und er hat dann ein Bild gemacht und hat dann so beim Laufen gesagt, das ist mein letztes.
Und er hat gesagt, wann war das?
Ja, das war 2017 Jahr? Im Juni.
2017 im Juni. Ich überlege gerade, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wann ich war, aber bei mir war es doch einiges früher. Ja, okay.
Und da hat er dann, das war glaube ich Ende Juni, und da hat er gesagt, morgen schalte ich meine Internetseite ab. Und das war dann tatsächlich so.
Okay.
Und das ist schon verrückt. Und da gibt es ein Foto, wo er dann noch so, ja, gepostet hat auf, ich weiß gar nicht mehr die Plattform, ich glaube, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und ja, und das war dann tatsächlich, da bin ich neben ihm gestanden und das war aber sehr cooler Input, weil das war auch so der Zünder. Ich habe mich damit beschäftigt schon und das war dann so der eigentliche Zünder.
Ja, du sagst ja, ne, du bist ausgeflippt, als du den Termin gesehen hast, aber was war der Schritt sozusagen noch davor? Wie bist du zur Streetfotografie gekommen? Ja. Im Allgäu.
Tatsächlich war das auch ein Zufall und zwar ein knappes Jahr vorher. Ich bin ja, wie man auch der ein oder andere weiß, Mitglied der Fotofreunde Wickensbach. Das ist ein sehr bekannter und renommierter Fotoclub, der ja viele Wettbewerbe bestückt, sagen wir mal, und auch schon des Öfteren Preise abgeräumt hat auf deutscher Ebene und bayerischer Ebene und so weiter. Und dort gab es für neue Mitglieder dann tatsächlich immer so einen Abend, wo sich neue Mitglieder vorstellen, die bringen einfach 10 Bilder mit. So, und da habe ich halt dann so, ja, wie man das so kennt, man durchläuft ganz schreckliche Dinge wie die Glaskugelfotografie und so weiter. Und ja, ich habe dann halt einfach mal 10 Bilder rausgesucht. Unter anderem war da ein Bild dabei mit einer Pfütze, wo sich ein Mensch spiegelt. In München war das. Und da fielen dann so Worte wie, ey, das kennt man doch von dem großen Meister von Henri Cartier-Bresson und so. Und das waren für mich dann, habe ich schon mal gehört, aber bin direkt nach dem Clubabend nach Hause gefahren und habe dann gedacht, da muss ich mal nachschauen, weil viele gesagt haben, hey Flo, da waren jetzt 2, 3 Bilder mit Menschen dabei. Eigentlich spannend und das war bis dahin so unterbewusst, sagen wir mal. Und da habe ich mich dann intensiver mit dem Thema beschäftigt und habe dann festgestellt, das ist eigentlich genau das, was ich immer gesucht habe. Weil ich habe immer die Menschen bewundert, wenn die Bilder vorgelegt haben, wenn man anhand eines Fotos den Fotografen erkennt, dass so eine Handschrift rauskommt, das habe ich mal gefragt, wie geht das? Und das kann man tatsächlich nicht planen, das geht irgendwie von selber.
Also war das so der Initialkick sozusagen?
Ja,
ja. Genau. Und dann einfach weiter dran geblieben und dann kam der berühmte Tag.
Genau. Ja, das ist dann alles ineinander gelaufen. Mal klar, man kennt dann, man war dann auf YouTube unterwegs, meistens war dann so 2015, 16, 17 in dem Bereich. Und da gibt es dann halt die üblichen Verdächtigen. Und man schaut dann halt, ich lebe halt immer nach dem Motto, ich schau mal und versuche das dann aber in meinem eigenen Stil zu machen, meine eigene Handschrift zu entwickeln.
Hast du dann weit vorher auch schon fotografiert oder bist du dann erst so kurz davor zur Fotografie gekommen?
Also die Fotografie beschäftigt mich eigentlich schon seit meiner Kindheit. Ich war schon von meinem Vater da eine analoge Kamera in die Hand gedrückt.
Der Klassiker.
Ja, da musste man zu Oma zum Rasenmähen fahren, damit man sich wieder einen Film leisten konnte und die Entwicklung dazu. Aber das war dann ganz spannend, weil ich sage immer so, lernt man eigentlich fotografieren und das kann man im digitalen Zeitalter tatsächlich auch machen, dass man ganz bewusster fotografiert und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, und da war ich halt, glaube ich, viele Jahre auf der Suche nach dem eigenen Stil, nach dem Genre, wo man sich bewegen möchte. Und das ist auch schön, wenn man sich dann ein paar Jahre ausprobiert, irgendwann macht es dann Klick und dann rastet das ein und denkt sich, ja, nach dem habe ich immer gesucht.
Dann hat man seine Berufung sozusagen gefunden, ja. Und ja, du machst das ja jetzt auch einige Jahre und wenn man dich ja auch auf Instagram verfolgt, was mit Sicherheit auch viele der Hörer hier tun werden, dann sieht man, dass du auch insgesamt sehr aktiv bist mit Ausstellungen, mit jetzt eben auch dem Thema Vortrag und so weiter und auch in der auch insgesamt, denke ich, gut vernetzt in der ganzen Szene. Wir haben natürlich ganz am Anfang über Nürnberg am Post den Kontakt gefunden und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, wir sind nach Frankfurt damals, ne? Als es zum ersten Meet and Street ging, hatten wir uns noch versucht, irgendwie zu verabreden, dass wir irgendwie gemeinsam anreisen, oder?
Ja, das war tatsächlich dann, ja, fast. Das war das allererste Meet and Street, da ärgere ich mich rückblickend heute immer noch. Das war tatsächlich gerade in der Zeit, wo es dann bei mir so losging mit Vernetzung. Ach so, okay. Aber tatsächlich war Nürnberg für mich mit unter anderem die heutige Initialzündung eigentlich, was das Vernetzen und die Kontakte, die dadurch entstehen, weil ich kann mich erinnern, bei euch gab es mal so eine, im Kater Mull war das eine Ausstellung, eine Finissage im November und da haben wir uns dann das erste Mal so connected und getroffen und festgestellt, dass es da ganz feine Menschen hinter den Accounts gibt, wo es sich lohnt, dran zu bleiben und die näher kennenzulernen. Ja. Und dann war dann das darauf folgende Meet and Street natürlich dann ein fixer Termin im Kalender.
Und in dieser Zeit dazwischen gab es dann auch noch weitere Inspirationen, außer jetzt eben so diese klassischen Bressor und was du gerade schon erwähnt hast?
Ja, ich war beim Olli tatsächlich mal, beim Oliver Krumes aus München. Da habe ich dann gedacht, ja, ich muss einfach mal schauen, was machen andere so. Und der hatte zu dem Zeitpunkt ein 1:1-Coaching angeboten. Und da habe ich ihn dann angeschrieben. Und das war wirklich cool. Seitdem habe ich auch übrigens keine Angst mehr vor hohen ISO-Zahlen. Ja, Olli ist klasse.
Hatte ich ja auch schon hier im Podcast, genau.
Ganz spannend. Und das hat mir viel gebracht, was die Kameraeinstellung angeht, sich einfach mal zu trauen und einfach mal zu sagen, okay, wie kriege ich dann einen anderen Look rein und so. Und habe dann festgestellt, dass man einfach andere Blickwinkel auch mal anschauen kann. Man findet sich dann irgendwo, kristallisiert sich so ein eigener Stil raus, den man dann halt noch mit weniger Ausschuss generieren kann, wenn man die richtigen Einstellungen direkt verwendet.
Das ist sowas, wo man sich im Prinzip immer neu ausprobieren kann. Und ich glaube, das ist das Schöne an der Streetfotografie. Du hast eben jetzt nicht wie beim Porträt ein Model und ne, so, wo du sagst, ich brauche immer erstmal irgendwas, um mich wieder neu probieren zu können, um experimentieren zu können, neue Ausstellungen probieren. Bei der Streetfotografie, du kannst rausgehen, dir überlegen, was du machst und ausprobieren. Ne?
Ja, Also das, die Models sind ja nicht steuerbar, das ist auch das Schöne. Ich finde, das ist auch der Reiz daran. Mhm. Das geht halt hier im Allgäu etwas langsamer. Ja, das ist auch spannend, wenn ich im Vortrag, wo ich das erzählt habe, wenn ich dann halt so Bilder von den Großstädten zeigt habe, ja, das kennt man, da ist viel los, da ist viel Action. Und ich habe dann in dem Vortrag hinten dann 20 Schwarz-Weiß-Bilder aus Kempten. Und da sind die Leute völlig baff, was die dann da sehen. Mhm. Sagen, wie, das ist in Kempten, aha. Ja, in unserer Stadt unvorstellbar.
Das ist das, ne? Dieses dann eben mit offenen Augen, mit der hellen Wahrnehmung durch die eigene Stadt zu laufen und Sachen ja, wahrzunehmen, aufzusaugen. Das ist einfach wahrscheinlich das, was die Leute dann so perplex macht, dass ihnen das selber ja nicht passiert, weil sie einfach nur zum Einkaufen durchlaufen oder sonstiges, zur Arbeit fahren, wie auch immer.
Ja, ja, man hat tatsächlich einen ganz anderen Blick auf die eigene Stadt. Aber das ist dann immer der Punkt, wo ich dann sage, ja, da macht es dann schon Sinn, mal in eine andere Stadt zu fahren. Man wird dann irgendwie so ein bisschen betriebsblind in der eigenen Stadt. Das ist dann oft schwierig, wenn man dann jeden Pflasterstein kennt. Ja.
Gibt es bei dir Orte, wo du zum Fotografieren denn hingehst? Also wo du sagst, da ist jetzt nicht Großstadt, aber da kann man schon ganz gut fotografieren?
Ja. Hier im Umkreis ist es dann schwieriger. Es gibt halt viele kleinere Städte und Dörfer. Tatsächlich findet man oft was, auch auf dem Land. Also ich habe bei mir ist eher so, ich nehme mir eine Zeit, so als Ventil nach der Arbeit, nehme die Kamera, gehe raus und dann, ja, nach dem Motto, schauen wir mal, was passiert. Mhm. So ganz gezielte Orte habe ich eigentlich jetzt nicht. In Kempten gibt es 2, 3, 5 Hotspots, wo man halt hingehen kann, die dann ganz spannend sind zu unterschiedlichen Jahreszeiten und Lichtsituationen. Aber ja, man lässt sich auch gar mal treiben. Man fährt auch mal irgendwas Neues hin. Ich finde das immer spannend, wenn man irgendwo neu hinkommt, dann ist man irgendwie freier im Kopf.
Mhm. Ja, warum ist das so? Ne? Warum ist man freier? Das ist eine gute Frage. Habe ich ja schon öfters gehört. Ich weiß nicht, ob es mir selber auch so geht, dass ich sagen würde, ich bin freier im Kopf. Aber sicherlich ist es nochmal eine andere Inspiration, ne? Wenn du irgendwo anders bist. Weiß ich nicht, ja.
Ja, also wenn ich bei mir durchs Dorf laufe, da kennen einen die Leute, da fühlt man sich beobachtet.
Ja,
das ist was ganz anderes.
Wenn du das mit freier meinst, auf jeden Fall, ja. Das ist bei mir genauso. Also ich habe auch so die letzte Zeit, denke ich auch immer mal, ich würde auch gerne vielleicht, wohnen ja auch sehr, sehr dörflich, sehr, sehr ländlich sozusagen, mal hier was machen. Und was ja durchaus auch interessant ist und auch schön ist zu dokumentieren, ist so Vereinsleben, so Traditionen, die du auf dem Dorf hast, ne, Feste und sonst was. Das auch mal zu dokumentieren, ist natürlich auch auch für welche, gerade jetzt in der Streetfotografie, wo du im Social Media immer natürlich nur noch große Städte, nur noch mehr oder weniger die gleichen Bilder siehst, auch mal ganz interessant als Abwechslung. Ich hatte jetzt im August, da war hier bei uns Kerwa, wie man das nennt, ja, und mal 1, 2 Fotos gemacht und 1 mal gepostet und das, du merkst, das sticht natürlich auch aus dem Feed raus und hat auch sofort eine Reaktion mit sich gebracht, was ich sehr interessant fand. Aber es ist genau das, was du sagst, ist natürlich extrem schwierig. Ne? Wenn ich hier bei mir im Ort mit der Kamera rumlaufe, werde ich natürlich schon ziemlich beäugt. Ne? Also kannst dann nicht so, wie du das jetzt in der Stadt machst, dich frei bewegen. Ja,
ja klar.
Das wird bei dir das Gleiche sein, ja.
Ja, natürlich, klar. Ja, wir haben auch so die Allgäuer Festwoche, gibt es bei uns, da springen alle in Tracht rum und das ist eigentlich auch mal ganz spannend. Da fällt mir jetzt weniger auf, aber ja, wenn man jetzt hier die einsame ältere Dame an der Bushaltestelle fotografieren will, das wird dann schwierig, wenn da plötzlich ein Fotograf auf der anderen Seite steht, in der Großstadt interessiert das kein Mensch.
Eben, genau. Ja, das ist wahr. Jetzt bist du auch kameratechnisch nicht der typische Street-Fotograf. Ja, wir haben uns ja neulich unterhalten, deshalb weiß ich das ja mit was du fotografierst und wir hatten uns schon darüber unterhalten, dass da eventuell auch eine Veränderung ansteht. Hat die schon stattgefunden?
Ja, die hat noch nicht stattgefunden. Also, ja, tatsächlich komme ich aus dem Canon-Lager und ja, ich glaube, bin da sehr atypisch, was das angeht, mit so einer ganz kleinen Canon unterwegs. Heute sage ich das mit einer Lockerheit vor 20 Jahren, wenn man sich in dieser Wolke beschäftigt mit Technik und noch besser und noch rauschärmer, dann hätte ich gesagt, nee, das kann man nicht machen. Und ja, ich habe so eine kleine Canon M2. Mark II, M6 Mark II, so heißt sie. Und ja, letztendlich ist es tatsächlich dann doch egal, mit welcher Kamera man unterwegs ist. Es ist halt, ja, die Kamera muss Spaß machen zum Fotografieren. Man muss sie blind beherrschen. Und ja, mal schauen. Leider hat Canon dieses System eingestellt, was sehr schade ist. Und demnach bin ich quasi gezwungen, wenn ich da weiterschauen will, mal in die anderen zwei Lager zu schauen, damit ich nicht ganz so einsam bin. Der Exot.
Der Exot, ja. Ja, Ralf Scherer ist auch mit einer Sony unterwegs, aber auch mit so einem kleinen Vollformat-Monster. Ne? Also das ist, aber wie du sagst, am Ende ist es tatsächlich egal. Ne? Also es fragt keiner und es sieht keiner, womit.
Nee, eigentlich nicht. Und tatsächlich, wenn ich meine Bilder mal anschaue, was ich so für Einstellungen verwende, dann reicht da eigentlich irgendwas Standardmäßiges. Ja. Aber es ist halt die Frage, womit macht es Spaß?
Genau. Ja. Was meinst du als zwei Lager, Leica und Fuji? Oder?
Ja, genau, die zwei Lager. Ja.
Ja, stimmt, das teilt sich wirklich so ein bisschen auf. Ja,
ja, tatsächlich in Nürnberg auf diesen Fuji Days war das ganz spannend. Da konnte man mal beide Kameras ausleihen und das hat schon Spaß gemacht. Also irgendwie so in die Richtung wird es dann gehen, ja.
Bin ich mal gespannt, was du berichtest dann. Für dich die Streetfotografie, was ist dein Ziel dabei, wenn du jetzt unterwegs bist?
Mein Ziel, ja, also tatsächlich ist mein Ziel schon, mit einem guten Shot nach Hause zu kommen. Neben dem, dass ich auch ja, das einfach als kreatives Ventil verwende. Aber mir geht es auch tatsächlich ja um den Respekt auf der Straße. Das ist immer sowas bei mir ganz oben auf der Fahne hängt. Dass man einfach ja, ein Stück Alltagsdokument mit nach Hause bringt. Und mein Ziel würde ich vielleicht erst in 20 Jahren ja, begutachten können, weil wenn wir heute mal zurückschauen, wie schauen denn Bilder vor 50 Jahren aus, vor 40 Jahren, dann hoffe ich einfach ganz stark, dass wir vielleicht in 20, 30 Jahren mal zurückschauen und sagen, ach schau, da waren noch die E-Scooter in den Innenstädten, da sind noch alle mit dem Handy rumgelaufen. Mal sehen. Ja, so
ja.
Ein Stück Alltagsdokument.
Genau, Zeitdokumentation, das denke ich auch. Dass, als ich auch angefangen habe, war das überhaupt nicht bewusst oder ein klares Ziel. Ne? Aber mittlerweile denke ich, diesen dokumentarischen Hintergrund, den man damit generiert oder den man dann hat, eben in 10, 20 Jahren Bilder zu sehen, was ist in dieser Zeit gewesen. Das ist das, was wahrscheinlich auch die alten Meister heute so interessant macht. Weniger auch, ich meine, die Technik oder Sonstiges war ja da noch gar nicht mal so weit, dass du sagst, ah ja, guck mal, das ist besonders gut jetzt, ne, technisch umgesetzt, sondern eben die Zeit, die wir dokumentiert bekommen, den Rückblick, den wir damit haben, ja, und natürlich auch die Konzentration auf das Bild, weniger auf die Technik vielleicht, ja. Das ist durchaus interessant.
Ja, es ist schon so, dass ich versuche, wenn ich ein Bild mit, also ein Bild, sagen wir mal, aus einem alltäglichen Blickwinkel einfach anders mit nach Hause zu bringen, dass die Leute schon sagen, oh, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und natürlich dann auch zu versuchen, in Ausstellungen, wo ich ja relativ aktiv bin hier im Allgäu, dann einfach den Leuten ein Stück Alltag zurückzugeben, wo sie so noch nicht gesehen haben. Das ist dann schon mein Anspruch, ja.
Hast es gesagt, den Shot mit nach Hause zu bringen auch. Was machst du dann mit den Bildern, die du fotografiert hast? Außer auf Instagram vielleicht zu teilen.
Ja, also mein Workflow ist eigentlich immer ziemlich ähnlich. Also meistens sichere ich die Bilder eigentlich sofort weg. Und dann kann es sein, dass ich die tatsächlich auch mal ja, eine Woche reifen lasse, sagen wir mal so. Ja, wie so einen guten Allgäuer Käse. Ein bisschen mal schauen, was passiert. Natürlich, ja, man weiß dann schon, wenn man nach Hause kommt, man hat dann an der Stelle zwei, drei Spots gemacht, wo dann gute Bilder dabei sind. Manchmal war es auch gar nichts, ja. Aber wenn dann was ist, dann holt man sich die ein, zwei raus und dann, ja, wie man das auch sieht bei mir auf Instagram, es gibt nicht immer gleich hier dann sofort die 10 Top-Shots von dem Walk, sondern ich teile das einfach auf, das, ja, und auch gar nicht chronologisch oder so, sondern einfach, wenn ich der Meinung bin, das Bild passt jetzt ganz gut, dann kann man das mal zeigen.
Thema Ausstellung, du hast das gerade gehabt, ist ja bei dir auch und du hängst ja die auch an die Wand.
Ja, tatsächlich.
Ja. Und, ja, und zwar ne, nicht nur, dass du sie irgendwo zu einem Online-Dienst gibst, sondern druckst ja zu Hause selber, ne?
Ja, das ist dann tatsächlich meine Leica, die zu Hause steht. Ich sage immer, andere fotografieren Leica, andere drucken Bilder. Ja, ja tatsächlich, also das habe ich von einem guten Fotoclub-Kollegen, der hat mir mal einen Tipp gegeben, der macht es auch zu Hause so. Der hat immer so 10 Bilderrahmen in A2-Größe und druckt sich da aktuelle Bilder aus. Und tatsächlich ist es bei uns auch so, wenn da Freunde, bekannte Fotografen kommen, die laufen immer erstmal durch den Hausgang gucken, was gibt's Neues. Ja, die laufen also durch die kleine private Ausstellung.
Hast du deine Galerie zu Hause?
Ja, genau. Das hat es weniger was mit Selbstbeweihräucherung zu tun, sondern ich finde es einfach schade, wenn man selber Bilder produziert und viel Energie tatsächlich ins Post-Processing steckt bei Bildern, dann dürfen die auch einfach mal gesehen werden. Und tatsächlich packe ich die Rahmen dann auch und bringe die in Ausstellungen. Da habe ich mir so ein Portfolio angeeignet, dass man dann eben, ja, das ist so ein zweites Standbein bei mir, ganz ein wichtiges Standbein, die Kunst und auch die Ausstellungen hier, dass man gesehen wird.
Ich denke, ne, wenn du jetzt den Schritt gehst, sagst, ich gehe raus, um auch ein Bild zu machen, ist das ja dann nur die logische Konsequenz zu sagen. Ne? Ich drucke es aus, hänge es auch irgendwo hin, beziehungsweise mache auch Ausdrucke, ein Fotobuch, ein Fotoalbum oder sonst was. Zuletzt habe ich ja auch von dir ein kleines Heft bekommen mit Ausdrucken, und zwar die Doku-Zeitschrift, ne? Oder Doku-Magazin.
Das Doku-Magazin, ja. Magazin, das auch, genau. Ja, sowas ist halt dann, sind halt dann sehr schöne Früchte durch den Austausch. Ja, Meet in Street, unterhält man sich, Mensch, was gibt's Feines und so. Und da kommt man da drauf und da kriegt man mal einen Tipp, hey, lad doch mal Bilder hoch. Und das ist halt das, was ich sehr schätze an der ganzen Community. Es gibt da keinen Konkurrenzkampf, sondern man tauscht sich einfach miteinander aus und bekommt mal einen guten Tipp. Und dass das dann so schnell funktioniert, ist dann oft spannend. Weil da war es auch so, da habe ich halt ein paar Bilder verlinkt und tatsächlich hat es dann, glaube ich, 2 Wochen gedauert und dann es wird man da angeschrieben und das war, fand ich, auch ganz tolle Sache, dieses Doku-Magazin, ja.
Wie war so die Resonanz auch drauf dann?
Ja, da kommen mir zum Beispiel eben die Lokalität wieder zugute. Also das ist dann hier schon so, dass ich halt durch die Ausstellung, durch Kunstausstellung und so weiter einige Leute kenne. Und ich hatte tatsächlich eine Umfrage gemacht und dann gesagt, wie viel besteht denn da Interesse? Und habe dann über 20 Stück bestellt, die dann tatsächlich auch weggegangen sind.
Die du dann sozusagen vor Ort verkauft hast.
Genau. Also quasi mit Vorbestellung war das dann. Und ja, die Leute haben sich da gefreut. Und ein paar habe ich noch, die lege ich dann zum Beispiel an dem Vortrag aus oder nehme die mit in Ausstellungen, dass die Leute einfach mal was haben zum Durchblättern. Und das ist dann ganz spannend. Das wird auch gern gemacht in Ausstellungen. So Ausstellungskataloge durchblättern oder solche Sachen. Ja, wenn da irgendwas liegt von dem Fotografen, das schauen sich die Leute sehr, sehr gerne an.
Ich denke, dass das auch ein wichtiges Medium ist, so ein Scene oder einen kleinen Katalog oder ein kleines Prospekt oder sowas, ne, dass die Leute wirklich, da sind wir wieder bei dem Thema Foto, Erinnerung, eben auch was mitnehmen können, ne, eventuell auch zeigen können und was darüber erzählen. Also denke ich auch, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wenn dann das Doku-Magazin weg ist, gibt es dann auch nochmal eigene Pläne?
Ja, momentan macht man dieses Thema Scene, ja, ist ja momentan in aller Munde. Ja, so in Richtung Fotobuch eher weniger, aber schon so in Richtung mal vielleicht ein eigenes Magazin dann mal zu machen. Das war tatsächlich auch der Plan. Da war das Doku-Magazin ein schöner Einstieg, mal jetzt in dem bekannten Format das dann zu machen, aber sich dann mal, ja, einfach damit zu beschäftigen, wie man dann sowas machen kann. Mal schauen. Gibt noch die ein oder andere Ausstellung, wo man dann sowas auslegen kann.
Ja, beziehungsweise dann nächstes Jahr Meet and Street zum Tauschen, oder?
Genau, der Bookswap. Ja, das fand ich eine tolle Geschichte. Ja.
Hast du dieses Jahr teilgenommen? Hast du mitgemacht?
Das weiß vielleicht noch gar keiner. Mein Bookswap wurde versteigert dann, also als Preis.
Aus Versehen.
Ja, aus Versehen.
Das ist stimmt. Ich hatte das mitbekommen. Da gab es so die ein oder andere Missverständnis.
Genau, ich weiß bis heute nicht, wer das bekommen hat auf der Tombola.
Ach so.
Ja, es wurde auf der Tombola als Preis irgendwie dann, plötzlich hat es geheißen, ach hier vom Flo haben wir hier was. Dann habe ich gedacht, aha, das war eigentlich für den Bookswap, weil ich hatte... Irgendeiner hat es gewonnen und freut sich vielleicht über ein paar Bilder. Ja, das war kein klassisches Buch, sondern ich habe mir so eine Mappe gemacht mit Einzelbildern drin und ja, sollte eigentlich getauscht werden, aber auch okay. Für einen guten Zweck macht man das auch in der Tombola. Ja.
Dann rufen wir jetzt mal auf, wer das erspielt hat sozusagen, genau. Soll sich einfach mal bei dir melden.
Wer das losgezogen hat.
Ja. Genau. Ja, meine Lose sind leer ausgegangen.
Naja, das war, tatsächlich hatte ich da Glück. Ich habe sonst nie Glück bei irgendwas so gewinnen. Ich glaube, ich bin dreimal vorgelaufen. Da haben alle gelacht immer. Ach, der Flo kommt schon wieder
stimmt,
vor.
Stimmt, ja. Genau. Ja, richtig. Hast ordentlich abgesahnt. Mhm. Ja, da war ja auch eine längere Veranstaltung.
Absolut.
Du machst ja auch auf deiner Seite selber so kleine Audio-Reels, glaube ich, zu den Bildern, so eine Entstehungsgeschichte. Ne? Wie kam die Idee?
Ja, also tatsächlich war das so, ich habe mir, Ursprung war eine Ausstellung mitten in Kempten. Das ist natürlich toll, wenn Streetfotografie zurück auf die Straße kann und es gibt da so ein alter abgefrackter Untergang oder so ein Durchgang unter einer Straße und das waren alte Schaufenster und das hat die Stadt Kempten hat das quasi jetzt ja unter der Leitung und mit einem Künstlerverein und die vermieten das oder ja suchen sich Künstler, die dort ausstellen können. Und dort war ich einer von vier Künstlern, die dort quasi ihre Fotos oder Werke präsentieren konnten. Das waren Maler, Fotografen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, naja, so ganz anonym ist das natürlich komisch, weil das jetzt ja eine Ausstellung ist, wo der eigentliche Künstler gar nicht vor Ort ist. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich denn den Leuten zu meinen Bildern was erzählen, wenn ich gar nicht da bin. Mhm. Und da kam dann die Idee, das war dann gerade mal in so einer Winterzeit, da beschäftigt man sich dann mit Mikrofon, mit Aufnahme, mit und so weiter. Du kennst es sicherlich. Und und dann habe ich mir einfach gesagt, ich nehme da mal so ein paar Audiospuren auf und führe quasi dann so mit einem QR-Code an der Wand, wo die Leute sich dann diese Audiodatei anhören können und dann führe ich quasi durch das Schaufenster. Da hat jeder Künstler so ein Schaufenster bekommen, da waren dann 15 Werke drin und die habe ich dann einfach in diesem Audioguide erklärt und das habe ich dann tatsächlich auch übernommen auf der Internetseite, mache ich in meinem Blog ab und zu dann inklusive Audio steht da, da erzähle ich dann einfach noch die Geschichte zum Bild oder was einen inspiriert hat.
Das ist durchaus interessant, weil ich finde das eigentlich eine schöne Idee, bei einer Ausstellung immer eine Geschichte zu hören oder ein bisschen die Entstehung oder insgesamt was zu erfahren. A, ist es, finde ich, schön, natürlich selber vorm Bild zu stehen und zu überlegen, ne, was macht es mit mir, was sehe ich daraus, ja, aber dann im Nachgang vielleicht auch das eben mal zu hören, was dabei passiert ist oder wie das entstanden ist, ist durchaus interessant, ja.
Ja, das ist ganz schön. Tatsächlich kommt da oft Feedback genau zu dem Thema, weil wenn man jetzt keinen Bildtitel vorgibt, dann soll der Betrachter erstmal gucken und sich überlegen, was hat sich denn der Fotograf dabei gedacht. Und wenn er dann will, kann er sich den Audioguide oder dazu anhören und denkt sich, ach, so habe ich das gar nicht gesehen oder war selbsterklärend oder wie auch immer.
Genau. Also absolut guter Gedanke und auch eben, nochmal anders als bei einer Führung, da musst du dir alles anhören. Hier hast du, wie du es gerade selber auch sagst, ne, die Möglichkeit auch, dir es anzuhören oder nicht, also dich auch vielleicht nicht beeinflussen zu lassen und einfach zu gucken, wie sehe ich selber, was interpretiere ich in dieses Bild rein. Ja. Wie kommt das so insgesamt an im Allgäu, so das Thema Streetfotografie? Wirst du oft damit konfrontiert, so nach dem Motto, das darfst du doch gar nicht, Menschen fotografieren oder so?
Das ist tatsächlich die häufigste. Ja, das ist also ein Wahnsinn. Das ist auch übrigens der Grund, warum der Vortrag entstanden ist. Das war die Initialzündung für den Vortrag, weil in Ausstellungen ist das tatsächlich immer die erstgestellte Frage. Mhm. Und das fand ich schade, dass die Kunst immer an zweiter Stelle steht. Und das war dann auch ein zentraler Punkt, den dann relativ schnell und kurz und knackig in dem Vortrag abzuhandeln. Mhm. Klar, das klassische Gerichtsurteil kennt man und so weiter, da kann man sich beziehen. Und auch da ist es so, man ist kein Fachmann, man möchte da gar nicht irgendwie groß referieren drüber, sondern sagen, hey, das ist Kunst und das darf man und das macht man. Und es ist immer ein Graubereich, wie viel es im Leben ein Graubereich ist. Und dann ist das auch wieder in Ordnung. Dann sind die Leute zufrieden und dann kann man sich wieder ganz den Bildern widmen.
Ja, das war jetzt interessant. Ne? Wie geht man damit um? Ich meine, es gibt welche, die fangen dann an, groß auszuführen, wie die rechtliche Grundlage ist oder so, wo du, glaube ich, dann nur verlieren kannst. Ja? Aber ich denke, wenn du das eben aus künstlerischer Sicht in Anführungsstrichen versuchst zu erklären oder was auch das Ziel, und deshalb ist ja auch immer meine Frage, ne, was ist dein Ziel mit der Streetfotografie, versuchst zu erklären, vielleicht das den Leuten damit ein bisschen klar zu machen oder näher zu bringen,
ja. Ja, tatsächlich kommt es auch auf das Publikum drauf an. Hm. Ich habe festgestellt, letztes Jahr hatte ich das große Glück, mal auf der Kemptner Kunstausstellung ausstellen zu dürfen. Da gibt es eine große Jury. Und da habe ich festgestellt, dass da die Leute ganz anders rangehen. Also das ist natürlich schon interessant. Ist das im öffentlichen Raum? Sind es Leute, die irgendwie, die man auf der Straße trifft? Oder sind es Leute, die eine Kunstausstellung besuchen? Hm. Die gehen ganz anders ran. Ja, die sehen das Werk oder das Bild ganz anders. Die sagen, ah, Fotografie, spannend, ah, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Mhm. Und die Frage kommt dann schon auch irgendwann, haben sie da gefragt oder so. Mhm. Aber nicht als erstes. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied, wer betrachtet die Bilder. Mhm.
Ja, genau, das hatten wir Meet and Street in Nürnberg mit der Open Gallery, wo dann auch Leute vorbeigekommen sind, ja. Und dann haben ja auch die einen oder anderen mal so Interviews gemacht und so. Und da kam eben auch eine, die auch total erstaunt war. Die ist einfach ganz klar davon ausgegangen, dass die Leute vorher gefragt worden sind. Ja, also auch gar nicht so diesen Gedanken gemacht. Was würde das denn an dem Bild verändern, wenn ich vorher frage? Da, ob ich die fotografieren darf, ja, diesen ungestellten Moment. Ne? Einfach nur, ist einfach davon ausgegangen, dass es doch klar ist, dass du nicht einfach jemanden fotografierst, sondern du fragst vorher. Ja. Und das Verständnis, ne? Ganz anders.
Ganz anders, ja, genau. Ja, wir hinterfragen das ja gar nicht mehr, weil wir uns mit der Materie beschäftigen. Hm. Aber ich glaube, jemand, der sich mit dem Genre Streetfotografie gar nicht beschäftigt, der stellt sich vielleicht eben genau diese Frage nicht. Der meint, vielleicht sind das Models. Und ich glaube, dieses Thema Unpost zu transferieren, das ist immer relativ schwierig, weil das sieht man dem Bild in erster Linie nicht an. Und wenn man sich dann zum Beispiel mal so Bilder wie von Nina anschaut, dann wird es natürlich schon auch schwierig zu sagen, ja, das ist nicht gestellt. Ja. Und das ist halt dann schon beeindruckend, sowas eben dann zu machen, wenn es eben Unpost ist, ja.
Ja, absolut. Das ist,
weiß der Betrachter eben nicht.
Genau. Aber vielleicht ist es auch dann das, in Anführungsstrichen, Magische daran. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, wenn du jetzt so Street-Portrait-Thema machen würdest, dass du die Leute vorher ansprichst und fragst, darf ich ein Bild von dir, von ihnen machen?
Ja, tatsächlich ist das was ich schon mal versuchen möchte, aber mit diesem Ansprechen, damit habe ich halt ein Problem. Sagen wir mal, ich möchte schon den ungestellten Moment haben, aber tatsächlich, wenn man in Richtung Street-Porträt geht, da kann ich mich auch wieder an den Oliver erinnern, der hat mir da einen ganz guten Tipp mal gegeben. Der hat mal, weil ich auch gesagt habe, was können wir denn machen und so, und hat er gesagt, weißt du was, in Richtung näher ran. Dann habe ich gesagt, ja, das wäre auch mein Ziel so. Dann habe ich gesagt, ja, da gibt es irgendwo so die Hemmschwelle von so 2 Metern, 3 Metern. Und dann hat er gesagt, weißt du was, jetzt gehst du einfach los und versuchst du mir 5 Ablehnungen zu bringen. Und in München, ich habe die Leute auf Englisch angesprochen, ich konnte denen quasi direkt ins Gesicht fotografieren und es hat keiner Nein gesagt. Aber es gehört schon was dazu. Zu zweit ist das anders. Wenn man allein unterwegs ist, dann ist tatsächlich die Hemmschwelle etwas größer, die natürliche Distanz.
Ja, absolut. Aber da hast du auch die gleiche Erfahrung gemacht, die ich auch gemacht habe. Wenn man es dann mal probiert, es geht dann doch besser, als man denkt. Ne?
Absolut.
Man hat wirklich vorher so eine Hemmschwelle und auch eine gewisse Berührungsangst und denkt auch, dass man da nur Absagen oder nur Nein bekommt. Aber wenn man es wirklich mal ernsthaft probiert, das kann schon funktionieren, ne?
Das ist tatsächlich verblüffend. Mhm. Aber man entwickelt auch irgendwie so ein Gefühl dafür, wen kann man denn ansprechen?
Ja, das stimmt.
Also das ist tatsächlich dann irgendwie, sagt einem, ach, da kann man das mal probieren. Mhm. Aber bei mir ist schon so, es soll schon 100%, ja, wie gesagt, am Post sein. Und dann kann man die Leute schon, manche kommen auf einen zu und sagen, haben Sie mich gerade fotografiert? Mhm. Und ja, dann erklärt man das und dann funktioniert das meistens ganz gut eigentlich.
Mhm. Hast du schon oft gehabt, dass du danach angesprochen worden bist sozusagen?
Da gibt es tatsächlich so eine fallende Linie, je ländlicher, umso mehr.
Ja, okay, das glaube ich, ja klar, aber wenn du in der großen Stadt bist, kommt das eigentlich kaum vor. Ne?
Nee, da ist das völlig schmerzfrei.
Selbst wenn die Leute dich kritisch anschauen und irgendwie sozusagen auch wahrnehmen, dass du fotografierst, ich meine, das sieht man dann auch an dem einen oder anderen Bild, dass die Leute dir genau in die Kamera gucken und du siehst auch am Blick, dass es doch eher erstmal kritisch ist und was macht der da, ja. Aber du wirst trotzdem nicht angesprochen danach, ne? Also es wird dann, ja, nicht so ernst genommen irgendwie.
Mhm. Ja, höchst selten eigentlich. Das kommt tatsächlich selten vor.
Aber dass du jetzt sagst, eben wenn dann dich jemand so kritisch oder überhaupt danach anschaust, dass du dann nochmal hingehst und sagst, guck mal hier, ich habe ein tolles Bild von dir gemacht, würdest du jetzt auch nicht machen, ne?
Das habe ich noch nie gemacht, ja. Weil man weiß ja nicht, was dann passiert. Öffnet man da die Büchse der Pandora oder so? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schwierig. Das ist tatsächlich schwierig.
Also manchmal denke ich mir auch, irgendwie war das jetzt gerade so ein Moment, du hast genau gemerkt, das Gegenüber hat gemerkt, du hast ein Bild gemacht, ja, gehst du hin und erklärst das. Aber ich denke, mir persönlich wäre es dann so, ich würde dann aus diesem Flow rauskommen, ja, aus diesem Workflow, also aus dieser Situation, aus dieser Fokussierung, ja, so du musst ja auf einmal wieder dich auf jemand anders fokussieren, du willst dann ein Gespräch führen oder sonst was und erklären, du kannst danach nicht einfach wieder weiterlaufen und weiter fotografieren, denke ich dann so, das ist so meine Hemmschwelle.
Ja, da habe ich einen ganz guten Joker in meiner Fototasche, weil es ist, der ein oder andere kennt es vielleicht, mein analoges Instagram. Ich habe so einen kleinen Faltflyer, so einen sieben Seiten Zickzack-Flyer, genau.
Ja, ja.
Und das ist tatsächlich ein richtiger Türöffner. Weil wenn eben die Situation eintritt, dass mal jemand stehen bleibt, dreht sich um und guckt und man merkt, das muss man das jetzt erklären.
So
genau, dann drehe ich mich schon um und dann merkt man aber von beiden Seiten, ja, dass da irgendwas da ist und dann hole ich mein analoges Instagram, wie ich sage, immer aus der Tasche. Dann sage ich, hier, ich bin Streetfotograf und das mache ich. Und wenn die Leute, die klappen den auf, sehen das erste Bild und denken sich, die Kunst, okay, können Sie mir das Bild zuschicken. Passt, dann ist alles fein.
Okay, okay. Ja, ich glaube, wenn wir hier in der Rubrik Tipps für Anfänger sind, ist das ein guter Tipp, ne, zu sagen, also wirklich auch den Leuten was zeigen zu können. Wenn es eben nicht das analoge Instagram-Faltflyer-Klappding ist, was du hast, ja, was wirklich sehr schön ist, dann eben aber auf dem Handy die Bilder zeigen können oder so. Ne? Aber klar, sowas Haptisches, was du natürlich jemanden auch dann in die Hand geben kannst und sagen, hier kannst du mal selber aufklappen und durchgucken, hilft dann nochmal ungemein. Ja. Die Situation sozusagen, zu erklären oder sich zu erklären.
Ja, das können die Leute direkt mitnehmen. Viele haben vielleicht gar kein Instagram. Es gibt auch viele ältere Menschen, die sind eigentlich eher die kritisch sind mal und dann können die das direkt mitnehmen, sind die begeistert. Kommt aber, wie gesagt, sehr selten vor.
Ja, zum Glück. Wenn du jetzt sagst, eben bei dir fotografieren schwierig und du fährst irgendwo hin, was ist so für dich das nächstgelegene oder wo gehst du gerne, in welche nächste größere Stadt zum Fotografieren? München oder was hast du dann?
Ja, dazwischen liegt eigentlich noch Memmingen, Ulm. Ja, das kann man sehr gut machen. Augsburg ist nicht weit. Da kommt man gerne mal hin und dann tatsächlich München, Nürnberg. Ja, das sind so die Ziele, wo man sich dann, aber das ist immer das Schöne, finde ich eigentlich, man kommt dann geplant, bewusst aus dem Alltag raus.
Ja.
Und das funktioniert für mich dann eigentlich immer am besten, weil wenn man dann so sagt, ja, jetzt komm nach Feierabend noch schnell eine Runde durch Kempten, das geht, Aber man gibt sehr schnell wieder auf. Das ist das Problem. Man denkt sich, ach komm, heute geht eh nichts. Und wenn man dann aber ganz bewusst wohin fährt, da ist eigentlich dann ganz egal wohin, dann macht es eigentlich richtig Spaß. Und dann finde ich auch, kommt man schneller in den Flow, weil ja, man weiß, man macht jetzt das, man hat keine Termine mehr und dann ja, ist man kreativer, finde ich, freier im Kopf und dann geht es ganz gut.
Klar, es ist auch immer so ein bisschen das drauf einlassen können, ne? Also auch wirklich abschalten zu können, sich zu fokussieren. Da gibt es Tage, da geht das gut und Tage, da funktioniert es nicht so gut.
Die Tage hat, glaube ich, jeder. Es gibt auch so Tage tatsächlich, ich weiß nicht, ist das manchmal so kognitive Geschichte, Tage, wo man denkt, ah, heute geht nichts oder der Klassiker, man lässt die Kamera mal kurz im Auto, ist in der Stadt unterwegs, oh, und dann wird es ganz böse, weil dann kommen nämlich genau diese zwei, drei Situationen, wo man sich denkt, ach Mist.
Ja. Ärgerst du dich dann so richtig danach, dass du sagst, Mensch, jetzt hätte ich die Kamera gebraucht, oder sagst du, gut, so ist es halt?
Ja, da kommt dann mein Ehrgeiz durch. Da beißt dann der Steinbock an und sagt, ah, das kann nicht sein. Und man hat aber eigentlich meistens immer die Kamera dabei. Also schon.
Ich für mich sozusagen, bin ich ja sagen, gelernt, aber klar, diese Situation gibt es, auch selbst wenn du die Kamera dabei hast. Ja, neulich wieder irgendwo unterwegs, aber du hast halt nicht 360 Grad Augen und irgendwo dann im Blickwinkel, im Augenwinkel noch irgendwas gesehen, wo ich mir dachte, oh Mann, da hast du jetzt aber eine Situation verpasst, die wäre gut gewesen, ja. Gut, aber ich meine, da musst du auch sagen, ist halt so, musst du damit leben, ja. So. Und für die Situation, wenn ich keine Kamera dabei habe, weil ich habe wirklich nicht immer die Kamera dabei, hilft aber tatsächlich auch das Handy.
Ja, das mache ich ganz selten. Ich glaube, ich habe keine
selten. Aber es geht.
Aber es geht.
Ja, es geht. Besser als gar nichts dann machen. Ne? Genau. Wenn du noch schnell zücken kannst. Ne?
Genau, dann kann man das tatsächlich machen.
Ja, bei mir ist auch tatsächlich so, wir haben ja immer mal dieses Thema, ne? mit Familie rauszugehen oder mit Partner ist auch immer schwierig, ne? Wenn du sagst, ich nehme die Kamera mit zum Einkaufen oder so, weil irgendwann, wenn du stehen bleibst und der Rest der Familie weiterläuft, kriegst du dann irgendwann deinen Shitstorm ab. Ja? Aber mittlerweile ist es bei mir so, dass meine Frau dann auch ab und zu mal sagt, oh, guck mal, das wäre doch jetzt ein Bild für dich oder die Situation. So, hast du das auch manchmal so?
Kann ich jetzt nur so zu 100% unterschreiben. Tatsächlich ist meine Frau inzwischen mein zweites Paar Augen. Und es gibt das ein oder andere ja bekannte Bild. Also es gibt da diesen berühmten Clown von mir da, der in Hamburg mal fotografiert wurde vor vielen Jahren. Und den hat tatsächlich sie entdeckt. Also ich habe gesagt, guck mal da rechts, da den habe ich nicht gesehen. Ich habe in die andere Richtung geschaut. Und das ist dann auch so eine Geschichte, wo man dann kommuniziert eben, ja, das gehört einfach dazu. Und dem gebührt dann auch, dass man das erwähnt. Und das ist dann schon spannend, ja. Wenn wir da zu zweit unterwegs sind, funktioniert das ganz hervorragend.
Du hast eben schon gesagt, du gehst da mal nach Augsburg oder nach Memmingen. Gibt es da auch in Community-technisch was? Hast du dann jemanden, mit dem du dich da verabredest oder wo du sagst, ich bin da, wollen wir uns treffen?
Ja, da tut sich jetzt in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich einiges, weil ich war immer so der Meinung, ich bin hier der Einzelkämpfer im Allgäu. Tatsächlich fühlt es sich immer noch so an, aber es tut sich ganz langsam, wird man irgendwo mal gefunden. Es ist ja immer schwierig. Es ist ja eine Riesenwolke und man weiß ja gar nicht, wer bewegt sich noch in diesem Genre. Und ja, in den letzten halben, dreiviertel Jahr hat sich das ein oder andere aufgetan, dass sogar, ich habe jetzt erst letzte Woche einen entdeckt, der sogar bei mir im Dorf wohnt. Das war völlig verrückt. Ja, Instagram, ja. Der Algorithmus zugeschlagen, schreibt mich einer an und denke mir, das gibt's ja gar nicht.
Ja, und obwohl du auch so tätig und aktiv bist dort, ne?
Ja, ja genau. Aber wenn man sich mal die Hülle und Fülle anschaut, was da alles unterwegs ist, schon brutal. Und das ist dann verrückt, wenn man dann so jemanden trifft, ja, tatsächlich auch den Michael und Michael Gehsteig-Geschichten, der war. Ja, vor einem halben Jahr haben wir uns dann irgendwo mal gematcht. Also bin ich abends auf der Couch gesessen und habe gesehen, wow, neuer Streetfotograf wurde mir vorgeschlagen über Instagram. Das gibt es ja gar nicht. Keine 20 Kilometer von hier. Ja.
Ach ja, guck an.
Total verrückt.
Wächst die Community auch dort langsam. Ja, das ist doch schön. Die
Alpen-Community.
Genau. Also,
es gibt Pläne für die Zukunft.
Ich wollte gerade sagen, ich gucke schon mal in die Glaskugel. Kollektiv Allgäu kommt.
Kommt.
Hast du da schon Pläne?
Ja, jetzt, nein, es gibt da.
Ah, gut, ja, jetzt. Ja, ja, ja.
Nein, nein, es ist tatsächlich, muss man die Leute kennenlernen und sich mal vernetzen und da tut sich gerade einiges, sodass man dann mal einfach schaut, wer passt auch zusammen, wo harmoniert es. Und ja, ich denke, vielleicht kriegt man da im Radius von, sagen wir mal, 30, 50 Kilometer was zusammen, wo man sagt, Mensch, da kann man mal ein bisschen was angehen, ja.
Ja, ich denke, eben im ländlichen Bereich wird der Radius einfach größer, ne?
Ja.
Ja, ja, das lässt sich dann zwangsläufig nicht aus. Ja. Gibt es denn eine Stadt, wo du gerne mal hingehen würdest oder hinreisen würdest zum Fotografieren? Jetzt speziell eben nur zum Fotografieren, jetzt nicht um Urlaub zu machen oder so?
Ja, also ich glaube, ich bin da so anti-Mainstream-mäßig.
Nicht es New gibt York. Halt,
genau, nicht New York, ja, wobei mich das schon immer faszinieren würde. Also ich war noch nie über dem großen Teich. Tatsächlich ist für mich immer wichtig, wo gibt es spannende Architektur, wo gibt es irgendwas, da lasse ich mich gern treiben, so ganz konkrete Ziele. Ich finde jetzt ja die deutschen Großstädte spannend, aber auch jetzt so eine italienische Kleinstadt, finde ich, macht auch immer richtig, hat Charme, hat was und dann sich treiben lassen. So ganz konkret, dass ich sage, ach, da muss ich jetzt mal hin. Klar, das sind die Klassiker wie Lissabon oder was weiß ich. Glaube ich, denke ich,
also ein bisschen eher, anders. Also eher was Südlicheres als jetzt was, was Nördlicheres so ungefähr.
Ja, genau. Ja,
so,
ja, schon.
Du warst ja, wie ich auch, dieses Jahr in Griechenland im Urlaub und du warst Kreta und ich war Rhodos, ne?
Und, gut informiert hier.
Ja, natürlich. Instagram macht's möglich. Nein, genau. Wir hatten uns ja auch irgendwann zwischendrin für die Terminfindung ausgetauscht, ne? Und da war es auch so, Rhodos Altstadt. Natürlich sehr touristisch, wenn du jetzt immer ein paar Stunden da bist. Aber das ging gut und hat auch tatsächlich Spaß gemacht, dort zu fotografieren.
Ja, also eindeutig. Ich habe eigentlich nicht gedacht, ich bin auch gar nicht mit der Prämisse los. So, wenn man sich dann so eine griechische Stadt, wir waren in Kania, nicht weit weg davon. Und das war richtig spannend. Da habe ich mit viel gerechnet, aber nicht mit dem. Da waren so kleine Gassen und so wunderbare Lichtsituationen in der vollen Mittagssonne, aber durch die Gassen und das war richtig spannend und auch hat richtig Laune gemacht, das kann ich unterschreiben, weil es, ja, man hat andere Einflüsse, ja, es ist andere akustische Eindrücke, andere optische Eindrücke, die einen dann auch wieder ein bisschen freier machen im Kopf und das finde ich, das hat eigentlich den Reiz. Das muss dann nicht die Stadt mit dem Namen sein, sondern ich finde, man findet eigentlich in jeder Stadt was. Das ist, ob das jetzt hier 20 Kilometer irgendwo am Land ist oder 3000 Kilometer weg irgendwo in Griechenland, gerne. Bin ich offen.
Ich hatte es neulich in einem Gespräch und das fand ich, war dann aber so für mich ein Aha-Effekt, auch nochmal, um drüber nachzudenken. Weil klar, man sagt natürlich, du kannst überall fotografieren, auch am Land oder vor der eigenen Haustür oder so. Aber, jetzt kommt dieses berühmte Aber, wenn du in einer so großen Stadt bist oder in einer Stadt, wo doch schon wesentlich mehr los ist, du hast eine ganz andere Energie, die dich. Und das vielleicht vorhin, was du sagtest auch, wenn du dann bei dir mal rausgehst, du merkst dann schon, okay, heute geht nichts oder so, ne? Oder heute habe ich die Antennen nicht so ausgefahren, wie auch immer. Aber wenn du in so einer Stadt bist, hast du eine ganz andere Energie, die dich vielleicht inspiriert, beflügelt oder antreibt.
Absolut, absolut, ja. Also ich vergleiche das immer so, das gute Glas Rotwein schmeckt im Urlaub auch immer besser, oft, nicht immer. Aber tatsächlich ist es so, das sind die ganzen Eindrücke, die auf einen prasseln. Und wenn vieles neu ist, ich weiß nicht, das kann wahrscheinlich einer, der sich mit den kognitiven Eindrücken beschäftigt, besser erklären. Aber da ist schon was dran. Man kommt da rein, es ist vieles neu, man muss vieles einordnen, man achtet auf vieles mehr, als dass man es als selbstverständlich ansieht. Das ist das, ja.
Bist du, wenn du jetzt als Beispiel eben im Urlaub zum Fotografieren rangehst, gehst du da genauso ran, wie du das immer machst? Oder bist du dann erstmal vorsichtiger, weil du sagst, ich weiß noch nicht, wie die Leute vielleicht darauf reagieren, dass du da erstmal irgendwie reinkommst? Oder sagst du, ich mach's immer so, ich mach das so genauso?
Nee, also da bin ich eigentlich mit vorsichtig eher weniger, sondern genauso wie ich eigentlich mein Schema habe, wo ich weiß, das funktioniert und tatsächlich, ja, ich habe einfach mal gelernt, das Licht zu lesen und ich schaue mir die Situation an und dann, ja, dann schaut man einfach, kommt jemand und dann stellt man fest, dass eigentlich ja in den südlichen Ländern das deutlich entspannter ist teilweise. Ja. Aber ich mache es eigentlich so, wie ich es gewohnt bin, weil dann weiß ich einfach meine Vorgehensweise, die funktioniert.
Also hast deine Grundeinstellung in der Kamera im Prinzip mit wie viel Millimeter Brennweite hast du auf deiner Kamera? Was ist das? Das ist ein fest verbautes, oder?
Nee, also ich habe tatsächlich die kleinen M oder die
sind M-Serie,
genau, das sind
EFM-Objektive. Kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja.
Genau, das sind auch so kleine Dinge, da habe ich so ein kleines Pancake drauf, umgerechnet auf Vollformat 35 mm.
Okay, also ist mein klassische Brennweite im Prinzip.
Genau,
Gut.
So Reportage-Brennweite, das macht einem immer Spaß, man ist nah genug dran und nicht weit weg und das funktioniert für mich ganz gut. Teilweise sogar noch ein bisschen weitwinkliger. Ich habe dann noch so, ja, so zwischen 17 und 22 Millimeter. Das funktioniert auch ganz gut. Wenn es halt so enge Gassen sind mit der spannenden Lichtsituation, dann gerne auch ein bisschen weitwinkliger.
Du hast jetzt vorhin gesagt, Städte, Architektur und so, aber ich hätte jetzt aus deinen Bildern gar nicht so wahrgenommen, dass Architektur für dich relevant groß ist.
Ja, weil man es gar nicht so sieht. Ich schaue da meistens, sagen wir mal, moderne Architektur liefert ja oft spannende Schatten- oder Lichtsituationen. Zum Beispiel BMW-Welt in München ist immer so eine Geschichte. Da gibt es mit Sicherheit 4, 5 Bilder im Feed, wo man gar nicht wissen würde, wo das ist. Aber aufgrund der Architektur entstehen ganz spannende Situationen, Spiegelungen oder Lichtsituationen, genau, die man so vielleicht jetzt, normal nicht hat.
Wenn du irgendwo hingehst, guckst du dann eben auch gezielt, welche Spots gibt es, wenn du jetzt nach Berlin oder Frankfurt oder Hamburg eben fährst, dass du sagst, ich bereite mich vor und schau mal, wo kann ich solche Lichtverhältnisse vielleicht finden?
Ja, da bin ich tatsächlich so, dass ich da mich gar nicht zu sehr versteif vorher, sondern ich lasse es einfach passieren. Ich denke, man hat vielleicht 2, 3 Hotspots, die man vielleicht kennt, aber ich versuche halt dann eben nicht den Klassiker zu machen, sondern was kann ich anders machen? Wie kann man es anders sehen? Wie kann man es anders interpretieren? Und tatsächlich ist für mich so ein Walk auch immer so eine Inspirationsrunde, dass ich sage, ach, jetzt laufe ich einfach mal, keine Ahnung, 10 Minuten in die Richtung und dann schauen wir mal, was passiert. Und da bin ich so der Entdecker vor Ort, sagen wir mal.
Okay, nee, also so, ich bereite mich eigentlich jetzt für die Örtlichkeiten auch meistens nie groß vor, dass ich schaue, es gibt höchstens vielleicht irgendwas, wo ich was gesehen habe, wo ich sage, oh ja, das habe ich jetzt schon zigmal gesehen, da will ich auch gerne mal hin, weil ich das spannend oder interessant finde, aber sonst eigentlich jetzt auch eher nicht so. Ja.
Das kommt vielleicht auch daher, weil wenn man dann halt berufstätig ist und dann muss man halt zu gewissen Zeiten funktionieren oder fotografieren dann und dann kann man sich jetzt sagen, okay, vor 2 Stunden wäre das Licht mit Sicherheit spannender gewesen, aber es hilft halt dann nichts.
Das hilft nichts.
Gibt dann so eine gewisse Gelassenheit und wenn man sich dann nicht so verkrampft, dann ist es auch wieder so ein Thema und sagt, ja gut, probieren wir einfach. Los geht's.
Naja, genau. Du musst, das finde ich so, ist das Schöne an, also für mich das Schöne an der Streetfotografie, einfach die Situation so nehmen, wie sie ist. Ne? Also es nützt nichts zu sagen, wäre jetzt schön, wenn es besser wäre. Das ist auch immer so bei solchen Fotoslams. Klar kann man im Nachgang immer sagen, optimal wäre das Bild jetzt, wenn hier die und die Situation oder das noch wäre oder der Briefkasten hier hinten weg wäre, keine Ahnung. Ja, aber das hast du in dem Moment selten, ne? Dass du dann wirklich, du kannst dich natürlich irgendwo mal hinstellen und gucken, okay, wo hast du den perfekten Blickwinkel, wo hast du den perfekten Bildausschnitt und jetzt wartest du, bis hier was passiert. Dann kannst du schon relativ viel beeinflussen am Bild, ne? Aber wenn du jetzt einfach losziehst, hast du das wenig.
Ja, also das ist halt auch, sagen wir mal, die gern geführte Diskussion auch bei uns im Fotoclub. Ja, da könnte man doch noch und man hätte und der wenn und der hätte. Genau, das sind immer so die klassischen Diskussionen. Aber da ist dann immer spannend von der Diskussion her, dass man dann sagt, nee, es war einfach so. Und wenn es so war, ich finde es auch immer spannend, eben genau von dem, man möchte dann nicht irgendeine To-Do-Liste haben, wo man sagt, jetzt hier Spot 1, Spot 2, Spot 3. Ich würde es gerade schade finden, weil genau der Weg von Spot 1 zu Spot 2 2 kann ja dann interessant sein. Mhm. Und dann muss man die Situation halt so nehmen, wie es ist. Und wenn da der rote Briefkasten im Weg ist, dann war der da halt. Genau.
Ja, kann man nichts dran ändern. Ja, ja, theoretisch gibt es technische Möglichkeiten mittlerweile, ne? Aber selbst das wäre für mich keine Option.
Nein, das wäre ein absolutes No-Go für mich, ja.
Ja, ja, sehe ich genauso. Ja. Ist analog für dich ein Thema? Ich meine, du hast vorhin gesagt, ne, aus der Kindheit natürlich mit einer Analogfotografie mehr oder weniger ja auch groß geworden. Aber ist das heute für dich im Rahmen des Hypes ein Thema?
Also meine analoge Kamera liegt noch im Keller. Ich glaube, die schlummert da auch noch ein Weilchen, weil tatsächlich ist es so, es ist einfach ein Zeitthema. Und da beschäftige ich mich dann tatsächlich lieber mit dem Drucken. Das ist dann mein analoger Punkt. Also irgendwann, ja, kann es schon mal sein. Aber ich glaube, aufgrund der, ja, der Technik heute, man ist dann vertraut damit und macht und tut. Es wäre schon, sagen wir mal, es hat schon seinen Reiz, dieses Entschleunigen. Ja, da wäre ich dabei. Aber tatsächlich ist dann für mich eher die Stunden, die man dann vielleicht da reinsteckt, dann tatsächlich ins Post-Processing für ein gutes Bild, weil das ist dann fast auch so ein Glücksgefühl, wenn man dann so ein Bild sieht, das dann aus dem eigenen Drucker rauskommt, wo man dann noch 20 Details mehr entdeckt. Das ist tatsächlich ein faszinierender Punkt, das Analoge, und da verstehe ich jeden, der analog fotografiert und das dann vergrößert und macht, ist schon faszinierend. Also es gibt hier einen in der Gegend, der fotografiert mit einer Mittelformat oder auch so einer Plattenkamera. Das ist ja faszinierend. Er hat das dann 3 Meter auf 2 Meter mal vergrößert. Und da sind ja Details drin, da rastet man fast aus, wenn man das sieht. Ja. Da kann ich digital nicht mithalten.
Ja, ja, aber ich meine, das ist, glaube ich, auch insgesamt diese Faszination, eben ein ausgedrucktes Bild zu sehen. Ne? Ob das jetzt eben in einem Scene, in einem Fotobuch oder eben wirklich, wie du es jetzt auch machst, als Einzelfoto in einem Rahmen, und je größer natürlich, desto interessanter, dann wirklich davor zu stehen und sich das anzugucken. Das ist nochmal ein Riesenunterschied zu, ja, dem, was jetzt eigentlich mehr oder weniger normal ist, also sich das irgendwo auf einem Handy nur noch anzugucken, ne?
Ja, es verliert halt ein bisschen so an Anonymität, wenn man dann noch sich mit Papieren beschäftigt und dann noch einen passenden Rahmen hat mit dem guten Glas vorne dran, dann kriegt das Ganze Struktur und dann hat es auch wieder so einen haptischen Eindruck und kriegt wieder ein bisschen mehr Seele. Ja, und wenn man das dann eben sieht in der Ausstellung, hat es schon was.
Was für ein Papier benutzt du zum Ausdrucken?
Ja, also überwiegend die Hahnemühle-Papiere und da aber dann was Mattes, also so ein Fotorack. Das ist schon sehr, sehr schön, so ein 308 Gramm. Das hat dann schon was. Oder bei Schwarz-Weiß macht auch so ein schönes Baryt-Papier, da gibt es Fotorack Baryt. Das macht dann schon auch Laune. Da kommen dann die Schwarzen schön raus und da hat man einen schönen Kontrast, so wie man es eigentlich sich dann wünscht, wie man es bearbeitet, macht der Drucker da, legt da nochmal 10% obendrauf.
Wahrscheinlich jetzt durch deine Erfahrung, durch das damit schon so arbeiten, weißt du dann auch genau, wie du das Bild eventuell auch bearbeiten oder einstellen musst, die Farbwerte, gerade so, ne, man sagt ja dann, dass das bei einem Schwarz-Weiß, bei einem offenporigen Papier, ich bin jetzt nicht so der Fachmann, ne, ich quatsche einfach nur nach, was ich so höre, dass dann das Schwarz eben nicht so gut rüberkommt. Das heißt, du musst das vorher auch dementsprechend so einstellen, dass das dann auch wirklich perfekt wird, oder?
Ja, also das ist ein ganz eigener Prozess tatsächlich. Das wäre jetzt ein Bild, wo jetzt auf Instagram weniger vielleicht gut aussieht, weil man muss zum Beispiel überschärfen, weil ja zum Beispiel ein guter, hochwertiger Tintenstrahldrucker ja wieder durch die Größe von so einem einzelnen Punkt, was er da drauf spritzt, wieder eine gewisse Unschärfe mit reinbringt. Und deswegen muss man solche Bilder halt überschärfen und ein bisschen überarbeiten. Aber das ist ein Prozess, hat ganz viel Erfahrung. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich sowas sein wie jemand, der analog fotografiert, der ein Gefühl für dieses Thema Film kriegt. Und das müsst ihr eigentlich erst komplett lernen. Da liegt dann tatsächlich die Erfahrung eher beim Drucken.
Ja, ja. Genau. Ich glaube, das ist auch so, wenn man jetzt mal an so einem Bildband denkt, du hast es ja wahrscheinlich auch verfolgt, dass das ja bei mir ein Thema ist, was schon so ein bisschen irgendwie schlummert. Ja, also wir haben uns ja ein Ziel gesetzt für nächstes Jahr. Und auch genau eben, du nimmst dir jetzt einen der handelsüblichen Dienstleister ein gutes Papier und dann schickst du das Ding los und dann kommst du zurück und dann denkst du, das sieht aber jetzt ganz anders aus. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Lernprozess eben, wie muss das Bild aussehen, damit es dann auch so gedruckt wird, wie ich es mir vorstelle, dass es auch gut ausschaut. Ne?
Ja, das ist halt genau das Thema, wenn man dann eben zu Hause druckt, dann kommt das Bild halt bei einem im Büro raus und dann kann man sagen, oh, da muss ich noch was anpassen, Bildschirm oder so weiter oder halt die Bearbeitung. Das kenne ich tatsächlich auch, wenn man das dann vom Online-Dienstleister bekommt, selbst als kleines Print, wenn man sich mal, ja, für eine Ausstellung, ich habe gehört, du hast es ja auch gemacht, sich mal so 30, 50 Bilder quasi in, ja,
ja es sind kleinen 200.
Formen, ja, 200, genau. Da tapeziert man dann mal den Boden damit und dann schaut man mal, was könnte zusammenpassen. Ja. Das kenne ich, das mache ich bei Ausstellungen so, genau. Mhm. Und das ist dann ein ganz witziger Prozess. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das bei einem Buchprojekt dann nochmal eine ganz andere Dimension annimmt. Ja,
ja, absolut. Mhm. Wie fandst du jetzt als Beispiel vom Doku-Magazin den Druck? Wie zufrieden warst du damit jetzt?
Ja, da war ich eigentlich, muss ich persönlich sagen, sehr zufrieden.
Ja.
Also ich habe mit anderen gesprochen, die gesagt, ja, die linke Seite ist immer ein bisschen anders belichtet wie die rechte Seite. Mhm. Dem konnte ich jetzt nicht zustimmen. Also da war ich eigentlich eher positiv überrascht, als ich das ausgepackt habe. Fand ich es eigentlich sehr professionell gemacht, auch vom Papier her. Fand ich super.
Ich war ein bisschen, ich hatte jetzt vorher noch nicht allzu viel damit zu tun. Ich war ein bisschen überrascht, wie dünn das doch relativ ist. Also nicht das Papier, sondern insgesamt sehr, sehr, sehr,
das
sehr, sehr wenig.
Genau, ja, das ist tatsächlich für den Preis, ist das dann immer so ein Thema, wenn man sich das dann doch sehr teuer selber bestellen muss. Mhm. Aber tatsächlich sind halt maximal 24 Bilder oder 20 plus Cover. Mhm. Das ist dann schon sehr mager. Ja, das ist tatsächlich so. Das könnte dicker sein. Aber ich glaube, das ist ein Standardformat. Mehr kann man gar nicht machen. Mhm. Und das ist halt das, wenn man selber dann alle Parameter in der Hand hat, dann kann man halt da sagen, jetzt mache ich ein Magazin mit 30, 40 Seiten.
Ja, ja. Ich meine, es ist auch auf der anderen Seite ganz gut, wenn du sozusagen ja eine natürliche Grenze irgendwo hast. Ne? Du sagst, okay, 24 Bilder. Die Bilder hast du auch selber ausgewählt?
Ja. Ja, also genau. Und man konnte dann, man hatte die Option dann zu sagen, dass man den Bildern eine Reihenfolge gibt, dann wird die auch so eingepflegt.
Ah ja, okay.
Und da habe ich dann schon Wert drauf gelegt, dass dann die beiden Doppelseiten, wenn man sich es dann anschaut, einfach thematisch oder auch bildtechnisch, farbtechnisch zusammenpassen. Und wenn man das eben nicht macht, dann entscheiden die das. Und das Cover konnte man freilassen und das haben die sich dann rausgesucht. Mhm.
Weil ich habe ja neulich mit Thomas Hackenberg drüber gesprochen. Der hat ja auch so ein kleines Scene, so ein A5-Größe bekommen, machen lassen, wie auch immer, ja. Und da war es ja tatsächlich so, er hatte ja mehr oder weniger überhaupt keinen Einfluss drauf, ne? Also er wurde angesprochen, schöne Bilder und so. Und dort wurde sozusagen vom Magazin kuratiert und ausgewählt, welche Bilder genommen wurden.
Du sprichst es über Braunschweig an?
Ja, genau.
Ja, genau. Das liegt auch hier bei mir in meiner Fotosammlung. Ja, finde ich auch ganz spannend. Ich glaube aber tatsächlich, da fällt es und steht es mit einem guten Kurator, der das Ganze dann hat. Wenn der nicht weiß, was sich der Fotograf denkt oder das Genre nicht versteht, dann kann das schwierig werden. Wenn der Mann aber genau weiß, was er tut.
Ist das oder super. Die Frau.
Oder die Frau, selbstverständlich, genau. Natürlich. Ja, dann kann das auch richtig gut sein, sodass man sogar selber baff ist und dann eine andere Sichtweise auf seine Bilder bekommt. Weil einer, der unvoreingenommen ist, das kann natürlich positiv und negativ sein, klar.
Genau, genau. Also das ist ja immer die Frage, also klar, wenn du jetzt jemanden Professionellen hast, der hat auch einen professionellen Blick drauf, der kann sich wahrscheinlich seine eigene Meinung darüber rausnehmen, ne? Aber wenn du jetzt eben da jemanden hast, der da jetzt nicht so ausgebildet, geschult oder sonst was immer ist, der geht vielleicht dann so ein bisschen nach dem eigenen Geschmack, ne? Und dann, wenn die Geschmäcker auseinandergehen, kann es dann auch Missverständnisse geben, ja.
Ja, das ist dann auch so eine Betriebsblindheit. Also ich habe das mal gemacht bei einer Ausstellung, da habe ich dann meine ausgewählten 30 Bilder jemandem gegeben und habe da gesagt, wie würdest du die thematisch zusammen bringen. Mhm. Und dann hat er gesagt, das Bild raus, das die nebeneinander und so. Mhm. Und diese Sichtweise, was einer sich denkt, wenn der die eigenen Bilder und die Emotionen nicht kennt, das ist ja immer so ein Thema. Bei uns Fotografen ist ja so, hinter unserem eigenen Bild steckt ja immer eine Emotion. Die kennt ja ein anderer nicht. Und das ist spannend, weil es der im Prinzip emotionslos betrachtet. Und dann kommt vielleicht mal ein Bild raus, wo jemand sagt, Mensch, das ist doch klasse, wo man selber vielleicht gar nicht in die Schublade gesteckt hätte.
Bei deinen Ausstellungen, hast du da jemanden, den du dann mit reinnimmst und sagst, ne, ich habe hier so eine Auswahl an Bildern, die würde ich gerne machen, der sozusagen nochmal mit drauf guckt und dir ein Feedback gibt? Oder suchst du das selber aus und gibst das dann rein?
Ja, das kommt ganz auf die Ausstellung drauf an. Also meistens mache ich das eigentlich schon selber, weil es schon eher Kunstausstellungen sind, wo man einfach selber entscheidet, was gezeigt wird.
Also die gar nicht in der Größe dann so sind, dass da noch jemand. Ja.
Genau, bei Gemeinschaftsausstellungen oder Themenausstellungen, da ist dann schon so, dass man sich dann in einem Gremium vorher trifft und dann jeder stellt einfach mal vor und dann passt man sich schon an, dass quasi das dann ein großes Ganzes gibt.
Weil ich denke immer, das ist mit Sicherheit nicht schlecht, wenn du jemanden hast, der nochmal drauf guckt, ja, der auch entsprechend eine Ausbildung, eine Schulung dazu hat oder ein Auge dafür, eine Erfahrung, ja. Aber das kann auch schwierig werden, ne? Wenn du dann auf einmal genau das, was du gerade sagst, jemand Bilder rein oder rausnimmt, wo du vielleicht eben sagst, ja klar, das habe ich auch gemacht, das ist auch eins meiner Bilder, aber hier habe ich eben vielleicht nicht diese Emotion dazu oder nicht diese Verbindung so damit,
ja. Ja, aber da ist es genauso. Lege ich immer diesen Leitsatz an den Tag. Zu mir hat ein gutes Fotoclub-Mitglied mal gesagt, der im Theaterbereich unterwegs war. Und da ist die Emotion noch viel krasser, wenn es um Kunst auf der Bühne geht. Und der hat zu mir mal gesagt, Flo, du musst dir die Leute, die deine Bilder bewerten, selber raussuchen. Und dann ist es auch sowas, wenn man sich dann eben, ja, einfach, ob das jetzt jemand auf Instagram ist oder ob ich dir ein paar Bilder schicke und du sagst, Mensch, so und so. Oder mal jemand, der mit Streetfotografie gar nichts zu tun hat. Tatsächlich mache ich sowas immer wieder. Das ist auch sehr interessant, wenn man mal so einem Grafikdesigner was gibt, der sieht wieder ganz andere Sachen. Und wenn man, das nehme ich für mich mit und schmeiße das alles in einen Topf und dann kristallisieren sich schon so Bilder raus, wo man dann sagt, ah, das könnte jetzt eher so in die Top-Richtung wandern. Das kann man mal für eine Ausstellung verwenden.
Ja, das denke ich, ist auch, weil du sagst Theater, auch nochmal eben was ganz anderes, weil du natürlich einen ganz anderen Kunsteinblick hast. Ja. Aber du bist ja auch neulich fremdgegangen, ne? In eine andere Fotorichtung.
Ach, hör auf, ja. Das ist, habe ich gerade, was kommt denn jetzt? Ja. Oh, das war eine Mega-Erfahrung. Ja. Ja. Wir haben hier im Allgäu eine dokumentarische Fotografin und die habe ich eben auch an diesem Burnout-Festival kennengelernt. Und die kam auf mich zu, die macht das beruflich und die hat zu mir gesagt, Flo, wie schaut's aus? Ich brauche Portfoliobilder. Magst du das in deinem Stil machen? Es gibt keine Vorgabe. Unpost, alles live, alles in Farbe. Ja, das war eine, muss ich sagen, eine spannende Erfahrung. Streetfotografie so halb indoor bei einer fremden Familie in der Früh um 7. Sonntagmorgen,
vorm Aufstehen,
drei Kinder. Ja. Und ja, ich habe da so ein bisschen, das ist tatsächlich was mich getriggert hat in der letzten Zeit, diese dokumentarische Fotografie. In meinem Stil, da habe ich gemerkt, also ich habe mir da einen Kopf gemacht davor und dann tatsächlich war ich da, das erste Bild war gemacht und ich habe gemerkt, wow, da fühle ich mich richtig wohl. Und das war schon spannend, einfach mal in so einem Metier, das war wie auf der Straße. Also und es gab keine Vorgaben und ich darf die Bilder auch verwenden. Und das war natürlich dann spannend im Nachgang, wie sieht jemand anders das, ungestellt und ungeschönt. Und das war schon sehr, sehr spannend. Ja, da wird es definitiv noch weitere Sachen geben. Hab mein Instagram-Feed auch gesehen, dass ich da mal 2-3 Shots gegenübergestellt habe.
Ja. Man hat in deiner Berichtsfolge auch die Begeisterung gemerkt, die du für diese Veranstaltung oder für dieses Thema, was du da gemacht hast, mitgebracht hast. Hat man richtig gemerkt, wie ich das begeistert hatte.
Ja, weil es einfach auch ein Stück Zeitdokument ist. Und das finde ich schon spannend, wenn man die Erfahrung dann transferieren kann. Und ich glaube, dass da vielleicht schon das ein oder andere mich noch triggert, sowas mal zu machen. Mhm. Ja, Leute zu porträtieren, vielleicht einfach mal bei so alltäglichen Dingen, ja, was ich zum Beispiel in Kempten mal einen Tag irgendwo mitgehen, den Bäcker mal begleiten. Und das sind dann schon spannende Blickwinkel, aber halt immer unter der Prämisse, ich bin quasi Luft, ich bin gar nicht da und ich mache alles aus meiner Brille. Und das finde ich ist dann auch legitim und macht richtig Spaß. Und die Leute sind total baff, was die dann da sehen.
Ja, das ist eine klassische Dokumentarfotografie. Wäre jetzt für dich mehr dieses Begleiten des Fotografen oder auch eben diese Familienfotografie, wäre das auch was für dich?
Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, aber halt eben unter dem Deckmantel keine Vorgaben.
Ja, genau.
Weil man muss einfach frei sein und dann funktioniert es. Aber ja, Familienreportagen, es gibt Leute, die machen das ganz gut. Aber jetzt eher so schon im öffentlichen Bereich, also ich könnte mir jetzt mal vorstellen, keine Ahnung, den, ja, was fällt mir da ein? Ja, einfach mal so die öffentlichen, also den Postboten begleiten, mal so einen halben Tag. Ich glaube, dass das ganz spannend sein könnte.
Ja, definitiv. Einfach mal um so, genauso wie es in der Streetfotografie ist, ja, eigentlich gefühlt Belangloses, Alltägliches, ja, aber dem eben mal einen Raum zu geben, eine Bühne und zu sagen, ich kann das hier mal einen Einblick schaffen für Außenstehende, die sich jetzt eben nicht damit beschäftigen, die sich damit nicht auseinandersetzen, ja.
Würde ich genauso unterschreiben.
Ja, das ist durchaus spannend, ja. Und wie würdest du das angehen? Ich sag mal, bei der Post wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Da hast du Beamte und vielleicht Vorschriften und sonstiges. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe in so Ähnliches bei mir ein paar Nachbarort, da gibt es so einen richtigen klassischen alten Bäcker. Ne? Also Bäckersfamilie, die haben auch nur vormittags auf. Wenn du da um 8 hinkommst, ist alles ausverkauft. Da mal so in die Backstube mit reingehen, ob die Hürde jetzt morgens um 5 aufstehen cool ist, weiß ich noch nicht. Aber ja, er kann ja mal fragen, ob er nicht um 10 anfängt. Ja,
ja, wahrscheinlich nicht.
Ja. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich eine spannende Geschichte, aber mehr auch raus, weil es eben sowas Untypisches heutzutage ist. Ja, heute die Baketten siehst, ne, da wird jetzt eben nicht, oder selbst wenn du in eine Großbäckerei gehst, das wird alles maschinell, industriell hergestellt, aber so ein kleinen Handwerksbetrieb, ob das nun Bäcker oder sonst was ist, wo wirklich von Hand gearbeitet wird, wo Menschen sind und ein Produkt erstellen. Ich glaube, das wäre wirklich interessant, ja.
Ja. Definitiv. Also tatsächlich kommt da auch demnächst noch was, weil eben da, weil du sagst, wie würdest du das angehen? Das ist dann halt wieder so, ja, es gibt dann Netzwerken auch dann analog eben auf Ausstellungen und auf Festivals oder wo man sich hier halt so zeigt. Und tatsächlich hatte ich letzte Woche eine Anfrage, wie schaut denn das aus? Einer, der bei der Sparkasse relativ weit oben ist, der gesagt hat, hey, ich verlasse die Sparkasse, ich möchte dort einfach, ja, Bilder haben zum Abschied, wie mein Arbeitsalltag war. Und den habe ich dann einfach mal 2 Stunden begleitet. Und der konnte sich das gar nicht vorstellen. Und wo der dann die Bilder bekommen hat, hat gesagt, so habe ich mich noch gar nicht gesehen. Und das war dann auch so, ja, auch streetmäßig, ein bisschen draußen, so mit dem Koffer, Tasche, Abschied und so. Und das war alles umgestellt. Und das war hat richtig Spaß gemacht, ja, weil der konnte sich das gerade, er hat gemeint, er muss posen. Das ist nicht, du machst einfach. Und ich bin mit der Kamera da und ich sehe schon meine Situationen. Und das ist eigentlich genauso, wie man es dann als Streetfotograf macht, wenn man unterwegs ist.
Genau, also ungestellt im Hintergrund agierend, einfach das Ganze zu dokumentieren und aufzunehmen. Das ist durchaus ein spannender, so ist ja auch mein Ansatz, wenn ich jetzt mal eine Hochzeitsfotografie mache oder ja eben mal eine Familie fotografiere, wo ich auch wirklich komplett eben sage, ne, im Hintergrund, ihr macht nichts, ihr müsst auch nicht drauf achten, wenn ihr durch die Kamera, durchs Bild rennt oder so, einfach mich nicht beachten. Ne? Das ist eigentlich das, was ich dann auch so am liebsten habe, um das zu dokumentieren, gar nicht wahrgenommen zu werden. Ja.
Ja, das sehe ich aber als verlängerten Arm der Streetfotografie, dass man eben sowas, eben wie du vorhin sagtest, so alltägliche Dinge einen Raum geben dafür, dass die gesehen werden. Mhm. Ja, und eben, dass es einfach natürlich wirkt und nicht gestellt. Und das finde ich dann schon extrem spannend, so vom Bäcker über das alte Handwerk, ja, das mal zu zeigen.
Das ist das, was ich vorhin auch sagte, dass hier im ländlichen Bereich natürlich auch viel mehr solche traditionellen Geschichten. Du hast hier noch kleine Bauernhöfe, ne? Und eben nicht alles, was nur mit großen Maschinen industriell hergestellt wird, sondern wirklich viel Handarbeit, viel Seele dabei ist, viel Herz, was die Menschen in ihrer Arbeit stecken und so. Ich denke, dass das durchaus es wert ist zu dokumentieren und aus fotografischer Sicht auch durchaus Spaß macht. Ne? Mhm. Ja, Mensch, also haben wir ja noch ein bisschen was von dir zu erwarten, was da demnächst vielleicht auch noch kommt.
Ja, ja, wir werden sehen. Bleibt spannend.
Wir sind schon wieder weit über die gute Stunde hinaus und die Zeit wie immer irgendwie gefühlt verfliegt und man könnte irgendwie noch so einen halben Nachmittag sich jetzt nochmal einen Kaffee holen und dann weitermachen. Ne, so. Aber du weißt zum Ende immer gerne nochmal den Tipp für einen Anfänger oder jemanden, der jetzt sozusagen aus der Fotografie kommt und sagt, ich möchte jetzt auch gerne Street-Fotografie machen. Ich finde, dass wir schon durchaus unbenannt gute Themen heute hatten, aber hast du noch einen so zum Abschluss?
Ja, spontan. Spontan der Tipp aus der Hosentasche. Nein, also es ist so. Ich würde sagen, was mir immer sehr geholfen hat, das gebe ich sehr gern weiter, sich einfach mal Bilder von, sei es ein Instagrammer, dem er folgt, oder ein Vorbild zu nehmen und zu überlegen, das mal versuchen nachzumachen und dann kommt es aber besser zu machen. Was hat sich der Fotograf gedacht? Was bewegt einen dazu, dieses Foto vielleicht anders zu interpretieren? Und das sind eigentlich ganz interessante Geschichten, was sich dann auftut, weil man versucht, anders zu denken. Und wir sind ja immer oft in gleichen Denkmustern und das hilft wahnsinnig. Und dann halt, klar, Bilder anschauen. Also in Ausstellungen gehen und eben, ich habe mir mal noch mitnotiert, Think Big ist immer so eine Geschichte. Ruhig auch mal hochkarätige Ausstellungen in Großstädten anschauen und sich überlegen, warum gehen da so viele Leute hin? Was hat den Charme?
Und unabhängig von der Street-Fotografie meinst du jetzt, sondern insgesamt Ausstellungen?
Ja, also das kann man ja transferieren. Also quasi das einfach mal abstrakt zu betrachten und zu sagen, wie kann ich das quasi auf meine Fotografie ummünzen? Warum, was macht ein Bild besonders? Und das wäre dann so eigentlich der Tipp eben, ja, lernen durch Ansehen. Weil wir wissen ja nur das, was wir sehen. Und um den Horizont zu erweitern und da freier zu werden, sich einfach mal andere Sachen anzuschauen und versuchen, das in seinem eigenen fotografischen Stil neu zu interpretieren.
Ja, absolut, absolut guter Tipp. Da bin ich absolut dabei. Sozusagen kopieren, auch wenn man jetzt erstmal sagt, wieder kopieren, ist eigentlich, ja, mach doch dein eigenes so, aber um reinzukommen, ne? Einfach erstmal das machen, vielleicht dann in seinen eigenen Stil umzusetzen. Und ich finde, man je mehr du dir eben auch sowas anschaust, genau diesen Tipp nämlich wahrzunehmen, wenn du unterwegs bist, dann siehst du eine Situation und sagst, ach ja, das habe ich schon mal so gesehen, was weiß ich, schon beim ganz normalen Rausgehen ohne Kamera, ne? Jetzt, wir sind im Herbst, du hast Sonnenlicht, du hast bunt gefärbte Bäume, du hast mit Sicherheit schon mal Bilder gesehen, wo ein Baum so inszeniert worden ist, umgesetzt worden ist und du siehst das und sagst, ah ja, wie habe ich es noch im Kopf, wie habe ich das schon mal gesehen, wie kann ich es jetzt vielleicht selber nachmachen oder wie kann ich es anders umsetzen, um einen anderen Blick zu haben. Also super Tipp, ich denke, den kann man so mitnehmen. Ja, dann, lieber Flo, vielen Dank für deine Zeit. Es hat viel Spaß gemacht und ich glaube, es waren auch wieder sehr schöne, interessante Einblicke und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder irgendwo.
Und, mit Sicherheit,
können zusammen losziehen. Jetzt zum Jahresende, glaube ich, passiert da nicht mehr so viel, aber für nächstes Jahr stehen ja doch schon wieder einige Termine an und da wird es mit Sicherheit irgendwo einen Platz geben.
Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ja, ich darf mich auch ganz recht herzlich nochmal bedanken. Das war wirklich eine ganz tolle Geschichte und die Zeit ist geflogen und hat richtig Spaß gemacht. Ja, freue mich noch auf ganz viel weitere schöne Episoden mit spannenden Menschen und wünsche dir dann natürlich weiterhin auch ganz, ganz viel Erfolg. Und ja, beim nächsten Mal freue ich mich dann wieder, wenn wir uns dann wieder persönlich und in Farbe treffen.
Jawohl, so geht's mir auch. Also, alles Gute, bis dann. Tschüss, Flo.
Ciao.
Dies war wieder eine gute Stunde an Post-Podcast, diesmal mit dem Street-Fotografen Florian Pötzl. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@unpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.